Hi und herzlich willkommen in deiner Therapiepause, dem Podcast rund um die Themen New Work, Resilienz und Innovation für deine Therapiepraxis. Mein Name ist Ina, ich bin Logopädin, systemischer Coach und systemische Organisationsentwicklerin. Im Therapiepause-Podcast erfährst du, wie du deine Praxis mit gesunden Strukturen und innovativen Ideen fit für die Zukunft machst. Für noch mehr Klarheit, Flexibilität und Gesundheit für dich und dein Team. Für deine zukunftsfähige Therapiepraxis. Und jetzt geht's auch schon los. Ganz viel Spaß in deiner heutigen Therapiepause. Und damit hallo in deiner Therapiepause. Heute wollen wir mal genauer auf den Begriff Resilienz schauen. Genauer gesagt auf den Begriff der organisationalen Resilienz. Du erfährst also heute in dieser Folge, was Resilienz und organisationale Resilienz überhaupt sind und warum es für Therapiepraxen heutzutage wichtiger denn je ist, ihre Resilienz zu stärken. Zum Einstieg nehme ich dich einmal mit in so ein paar Ideen rund um die heutige Arbeitswelt. Und da ist vor allem die Sache, dass die heutige Arbeitswelt mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert ist. Digitalisierung, Globalisierung, Bedrohungen wie zum Beispiel Terrorangriffe, neue Arbeitswelten, Fachkräftemangel, überhaupt gesellschaftliche Entwicklungen, alternde Bevölkerung, Informationsflut, ständige Erreichbarkeit. Also du merkst schon, das sind ganz schön viele verschiedene Dinge, die auch einen Einfluss auf unsere heutige Arbeitswelt haben. Und in dem Kontext taucht auch immer mal wieder der Begriff VUCA-Welt auf, also V-U-C-A. Vielleicht hast du von dem Begriff auch schon mal gehört. VUCA ist ein Akronym und beinhaltet die Begriffe Unbeständigkeit, Volatility, Uncertainty, also Unsicherheit, Complexity, also Komplexität und Ambiguity, also Mehrdeutigkeit. Und ja, dieses Akronym VUCA steht so ein bisschen für die neue Arbeitswelt, in der wir uns eben aktuell befinden. Und all diese Begriffe, die in diesem VUCA-Wort drinstecken, die zeigen, dass wir es heutzutage mit einer Arbeitswelt zu tun haben, die sich auf der einen Seite ständig verändert, in der es unvorhersehbare Ereignisse gibt, die es dann eben auch zu meistern gilt, in der die Anzahl der äußeren Einflüsse stark ansteigt, und da kann sich auch fast keiner irgendwie von freimachen, und es durchaus komplex ist, den Überblick zu behalten und handlungsfähig zu bleiben. Die finnische Wissenschaftlerin und Autorin Liisa Feli-Kangas spricht in ihrem Buch The Resilient Organization sogar davon, dass die Welt schneller turbulent wird, als die Organisationen resilient werden. Und sie spricht da in dem Kontext von einer Resilienzkluft, die sich da öffnet. Also umso mehr ein Zeichen, dass auch Organisationen, und damit meine ich eben auch Therapiepraxen, heutzutage, dass sie sehr, sehr gut daran tun, sich um ihre Resilienz zu kümmern, damit diese Kluft eben nicht noch größer wird. Aber was ist Resilienz denn jetzt überhaupt? Ich möchte dir jetzt zunächst mal eine Definition mitgeben oder eine Beschreibung von dem Begriff Resilienz selber und dann schauen wir danach nochmal auf den Begriff der organisationalen Resilienz. Der Begriff Resilienz selbst leitet sich vom lateinischen Wort resiliere ab und das bedeutet so viel wie zurückspringen oder abprallen. Ganz ursprünglich, ist ganz spannend, stammt dieser Begriff aus der Werkstoffkunde und da geht es dann darum, dass ein Material die Fähigkeit hat, nach einer Verformung, also so eine elastische Verformung, wieder in den Ausgangszustand zurückkehren kann. Also zum Beispiel weich wird und dann wieder hart wird. Und im deutschen Sprachraum wird Resilienz also als Synonym verwendet für die Worte Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und manchmal auch Krisenfestigkeit. Und diese Resilienz kann sich eben sowohl auf Menschen als auch auf Organisationen beziehen. So, und wenn wir uns jetzt mal organisationale Resilienz anschauen, dann gibt es da unterschiedlichste Definitionen. Organisationale Resilienz bedeutet für einige AutorInnen, dass Unternehmen lernen, mit den Herausforderungen der heutigen Welt wirksam umzugehen. Organisationale Resilienz kann aber auch bedeuten, dass ein Unternehmen, eine Organisation in der Lage ist, sich von Rückschlägen wieder zu erholen. Und diese Rückschläge, diese Ups and Downs, die können ja während eines Veränderungsprozesses unweigerlich auftreten. Und Bei Resilienz ist dann auch manchmal die Idee, dass Unternehmen in der Lage sind, sich weiterzuentwickeln, vielleicht sogar auch über sich herauszuwachsen, um erfolgreich zu sein. Organisationale Resilienz wird manchmal auch als die Fähigkeit angesehen, von unerwarteten Herausforderungen und Veränderungen sogar zu profitieren und auch als die Kraft einer Organisation, auch in Krisen oder Veränderungsprozessen, die grundsätzlich unsicher, unklar und komplex sind, dass sie es schaffen, in diesen Phasen achtsam, lebendig und wirksam zu agieren und ja, sich zu entfalten. Und die Idee dahinter ist, dass Organisationen, die schon in guten Zeiten vorsorgen im Prinzip und ihre Resilienz stärken, zum Beispiel indem sie genau wissen, welche Ressourcen sie zur Verfügung haben, aber auch welche Faktoren vielleicht im Arbeitssetting herausfordernd sind. Es könnte zum Beispiel ein Risikofaktor, könnte ein erhöhtes Stresslevel sein oder na, sowas in der Art. Dass diese Organisationen, die einen guten Zugang zum Beispiel zu ihren Ressourcen haben, dass die schneller wieder in ihr Gleichgewicht zurückkehren oder sogar von dieser Herausforderung profitieren können. Spannend ist noch, dass die Stärkung der organisationalen Resilienz auch wichtig ist, um den sogenannten, Achtung, es kommt wieder ein Fremdwort, um den sogenannten Threat Rigidity Effekt zu vermeiden. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Und zwar geht es dabei darum, dass man aus einem Gefühl der Bedrohung wie so erstarrt. Ja, also ja, so aus Angst rigide, also ganz eng, steif, fest wird. Und wenn wir das jetzt mal auf organisationaler Ebene uns anschauen, dann wäre das eben das Verhalten in diesem Moment handlungsunfähig zu werden. Es kann auch bedeuten, sich nur auf Altbewährtes zu stützen, statt zum Beispiel neue Informationen zu suchen oder neue Dinge auszuprobieren. Dieser Effekt, der sorgt auf den ersten Blick erstmal für psychologische Sicherheit. Ja, der kann aber auch ein bisschen blind dafür machen, vielleicht bessere Lösungen zu finden, die jetzt in dieser neuen Situation vielleicht viel passender wären. Und Studien haben gezeigt, dass dieser Effekt unter anderem auch dazu führt, dass die Weitergabe von Informationen in einem Unternehmen schlechter wird. Das kannst du dir also so vorstellen, wenn alle in so einer Schockstarre sind, dann ist es eben so, dass Informationen, die wichtig sind auch für die Zusammenarbeit, schlechter weitergegeben werden. Ein weiterer Punkt ist, dass Kontrolle häufig zunimmt, also beispielsweise Führungskräfte in solchen Phasen von Herausforderungen innerhalb dieses Effekts mehr Verantwortung übernehmen, so nach dem Motto, jetzt muss die Führungskraft alles regeln. Und diese beiden Grundelemente dieser Threat Rigidity Theorie, die verändern somit dann auch die Struktur in der Organisation. Das heißt, es verändert sich der Kommunikationsfluss, es verändert sich der Informationsfluss, es besteht ein anderes Maß an Kontrolle. Und all das wurde eben rausgefunden, verringert die organisationale Resilienz, weil eben Flexibilität und Handlungsoptionen, ja, also so ein weiter Blick, was ist denn möglich, der sich total einschränkt. Und ein gutes Beispiel für organisationale Resilienz habe ich persönlich während der Corona-Pandemie beobachtet bei einigen Therapiepraxen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Mir ist da aufgefallen, dass es durchaus einige Praxen gab, die aus meiner Sicht jetzt etwas leichter, in Anführungsstrichen besser, durch diese herausfordernde Zeit gekommen sind. Und wenn wir uns jetzt nochmal daran erinnern, welche Punkte wir gerade besprochen haben rund um organisationale Resilienz, kann es möglicherweise etwas damit zu tun haben, dass diese Praxen im Bereich organisationale Resilienz schon ganz gut aufgestellt waren. Was meine ich jetzt damit? Diese Praxen hatten scheinbar einen ganz guten Zugang zu ihren Ressourcen, waren leichter in der Lage, die ganzen Herausforderungen rund um die Pandemie zu meistern. Und Ressourcen kann bedeuten, das Praxisteam hat zum Beispiel sich auch schon in den Jahren davor ein gutes Netzwerk aufgebaut und war sich auch nicht so schade, dieses Netzwerk während der Pandemie zu nutzen. Und sie waren sich vielleicht auch im Klaren darüber, wer im Team welche Kompetenzen besitzt. Und anstatt die Kontrolle und die Kompetenz komplett auf die Führungskraft, im Zweifel die Praxisinhaberin zu legen, war bei diesen Praxen zu beobachten, dass sie eher in die Breite gegangen sind, also geschaut haben, wer aus dem Team hat welche Kompetenzen, wir öffnen den Blick und Aufgaben neu verteilt haben, neue flexible Strukturen aufgebaut haben und diese dann auch erprobt und eingesetzt haben. Es kann zum Beispiel bedeuten, dass jemand dafür zuständig war, weil diese Person eben ja in dem Bereich fit war oder sich gut einarbeiten konnte, sich damit zu beschäftigen, wie das ganze Thema der Online-Therapie denn jetzt gestaltet werden kann. Ja, es gab sicherlich Personen in diesem Team, die da einen leichteren Zugang zu hatten, weil sie technisch affiner waren als andere. Ja, also da wurde dann genau geguckt, wer hat diese Kompetenzen und diese Personen haben das dann beispielsweise übernommen, Therapiematerial zu digitalisieren oder sich einzulesen, welches Programm rund um die Videotherapie nehmen wir denn jetzt? Ja, das heißt, auch da wurden gewisse Kompetenzen auch von den PraxisinhaberInnen an das Team weitergegeben. So ein ganz typischer Punkt, der in der neuen Arbeitswelt super, super wichtig ist, denn die Verantwortung, Entscheidungsmacht, sage ich mal, bei einer Person zu verorten, ist natürlich auch extrem fehleranfällig, gerade in Krisenzeiten. Und das waren eben ja unter anderem so Beobachtungen, die ich während der Pandemie gemacht habe. Und es kann aber zum Beispiel auch sowas bedeuten, dass jemand einen guten Draht hatte zum Berufsverband oder auch einfach nur dafür zuständig war, die teilweise ja täglichen oder wöchentlichen E-Mails zu lesen, wo dann neue Informationen drin standen. Also wenn wir uns an den Informationsfluss erinnern, den wir vorher besprochen haben, dann kann es beispielsweise so gewesen sein, dass es eine Person gab, die dafür zuständig war, alle im Team gleichermaßen zu informieren und auf dem neuesten Stand zu halten. Das heißt, die Informationsweitergabe war dann hier zentral und nicht so wie oben in dem Beispiel, in diesem Effekt der Erstarrung, gab es hier eben keine Verschlechterung der Informationsweitergabe, sondern im Gegenteil sogar ja eine Verbesserung oder zumindest ist die Informationsweitergabe gleich gut geblieben wie vorher. Schauen wir uns jetzt mal verschiedene Merkmale an, die resiliente Organisationen ausmachen. Und für dich als Praxisinhaberin kann das, wenn du magst, auch wie so eine Art kleine Checkliste sein, wo du mal schaust, aha, in den Bereichen ist meine Praxis scheinbar schon auf den ersten Blick ganz gut aufgestellt. Und hier merke ich, wenn ich das so höre, da ist vielleicht noch Bedarf, auch mal hinzuschauen. Also sehe das Ganze so als Inspiration, mal so ein bisschen reinzutauchen. Was sind denn so Punkte, die eine resiliente Organisation ausmacht? Wenn wir uns die Merkmale resilienter Organisationen mal anschauen, dann unterscheiden wir da zwischen drei Dimensionen. Wir fangen mal an mit der kognitiven Dimension. In der kognitiven Dimension geht es darum, dass resiliente Organisationen eine sehr positive und konstruktive Haltung an den Tag legen. Sie haben einen gemeinsamen Sinn, nach dem sie ausgerichtet sind. Also sie arbeiten im Prinzip alle auch auf ein ähnliches Ziel hin. Sie vertreten ähnliche Werte, Unternehmenswerte und all das zusammen mit einer ehrlichen, überzeugenden Vision, die von allen getragen wird, führt das eben dazu, dass so in dieser Haltung auf der kognitiven Ebene ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl da ist. Auf der verhaltensbezogenen Dimension, das ist die zweite, da sehen wir bei resilienten Organisationen, dass sie richtig gut in der Lage sind, ihre Ressourcen zu nutzen. Das heißt, Ressourcen können sowas sein wie Talente, Fähigkeiten, ja, Strategien, die in der Vergangenheit schon mal funktioniert haben. Und da sind resiliente Organisationen sehr einfallsreich, zeigen sehr viel Eigeninitiative, mit diesen vorhandenen Ressourcen auch Probleme zu lösen. Und Probleme können ja jetzt beispielsweise im Therapiealltag sein, nehmen wir jetzt mal nicht wieder diese Pandemie, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, was ja auch wirklich sehr aktuell ist, der Fachkräftemangel. Also eine resiliente Organisation würde auf der Verhaltensebene sehr, sehr stark danach schauen, wie kann ich die Ressourcen im Team, wie kann ich die Ressourcen in der Organisation nutzen und mit kreativen, neuen Initiativen, Ideen dieses Problem anzugehen. Und einige Autoren sprechen in diesem Kontext von der Fähigkeit zu disziplinierter Kreativität. Ja, das heißt, resiliente Organisationen können sich sehr disziplinieren, kreativ und offen zu denken und neue Lösungen zu entwickeln. Und wenn wir da jetzt nochmal an diesen Effekt der Erstarrung denken, das ist so das totale Gegenteil davon. Also wir sehen hier eher Organisationen, die eher mehr Handlungen vollziehen, die eher aktiver werden, ja, wenn sie vor einem Problem stehen. Und das Ganze eben auf unkonventionelle Art und Weise, ja, praktikable Antworten zu finden, das zeichnet resiliente Organisationen aus. Ein weiterer Punkt, den resiliente Organisationen im Bereich der Verhaltensebene auszeichnet, ist, dass diese Organisationen Gewohnheiten und Routinen etabliert haben, die in Situationen, die nicht vorhersehbar waren, direkt quasi aus dem Hut gezaubert werden können. Das Ganze steht eng zusammen mit den Unternehmenswerten. Nehmen wir mal ein Beispiel, es wäre jetzt Offenheit und eine offene Kommunikation wäre beispielsweise für dieses Unternehmen wichtig. Dann könnte es so, ja, wie so eine Art goldene Regel sein oder auch Gewohnheit, Routine. Sobald etwas Neues auftaucht, was wir noch nicht kennen, mit dem wir vielleicht auch im ersten Moment überfordert sind, dann ist unsere Angewohnheit, dass wir direkt in den Kontakt treten und miteinander sprechen. Und das kann zum Beispiel so aussehen durch unsere Routine der wöchentlichen Teamsitzung oder was auch immer. Ja, oder ein Verteiler, in dem Informationen geteilt werden. Ja, das ist mal ein Beispiel, was so eine Gewohnheit oder Routine sein kann. Ja, und als drittes auf dieser verhaltensbezogenen Ebene, da gibt es bei resilienten Organisationen eine ganz gute Lernfähigkeit. Und bei der Lernfähigkeit, da geht es auf der einen Seite darum, neue Verhaltensweisen zu erlernen. Denn wenn ich vor einem Problem stehe, dann komme ich vielleicht manchmal mit den bisherigen Verhaltensweisen, die ich so drauf habe, nicht weiter. Ich brauche also vielleicht neue. Und da sind resiliente Organisationen sehr, sehr gut drin, sich neue Verhaltensweisen anzutrainieren. Und gleichzeitig können resiliente Organisationen aber auch Verhaltensweisen oder auch Überzeugungen, die ihnen nicht mehr nützlich sind, wieder verlernen. Ja, also sie sind nicht nur in der Lage zu lernen, sondern auch zu verlernen. Als dritte Dimension haben wir dann noch die kontextuelle Dimension. Und in diesem Bereich geht es vor allem um psychologische Sicherheit. Und wenn wir uns resiliente Organisationen anschauen, dann sehen wir, dass ein sicheres Umfeld ein extrem resilienzfördernder Punkt ist. Der macht es Menschen nämlich leichter, Risiken einzugehen. Und solche Risiken können ganz simpel sein, wie zum Beispiel eine Frage zu stellen oder auch kritisches Feedback zu geben. Menschen, die in psychologischer Sicherheit arbeiten, sind resilienter und resiliente Organisationen zeichnet das eben auch aus. Die Beziehungen untereinander sind stark. Es gibt verteilte Verantwortung, also auch die Ermächtigung und Befähigung von Führungskräften und Mitarbeitenden, zum Beispiel Entscheidungen zu treffen. Es gibt Netzwerke, die zusammenarbeiten. Ja, all das ist so diese kontextuelle Dimension. Und hier geht es, wie gesagt, eben vor allem darum, um die Sicherheit und das Nutzen der Netzwerke und eben auch die verteilte Verantwortung und das Entscheidungen treffen. Wenn du jetzt mal auf deine Therapiepraxis schaust, wo entdeckst du denn Bereiche, in denen die organisationale Resilienz schon ganz gut ausgeprägt ist? Und wo findest du vielleicht auch Bereiche, wo du denkst, ja, da ist durchaus noch ein bisschen Luft nach oben und da lohnt es sich nochmal genauer hinzuschauen? Ja, wenn du Lust hast, mach dir gerne dazu mal Gedanken. Wenn du die mit mir teilen möchtest, dann kannst du auch gerne hier unter dieser Podcast-Folge kommentieren. Und zum Abschluss möchte ich dir noch ganz kurz auf den aktuellen Rabatt auf das Team-Coaching hinweisen. Zum Launch meiner neuen Website gibt es ja aktuell einen coolen Rabatt auf das Team-Coaching. Der ist noch gültig bis zum 30.09.2024. Und den Link zu meiner Website findest du auch unten in den Shownotes. Schau gerne mal vorbei, wenn das für dich interessant ist. Und damit jetzt erstmal tschüss. Ich wünsche dir frohe Erkenntnisse und ja, wir hören uns in der nächsten Therapiepause.